eingedampft. Die Werder-Show.
Ja, es war ernüchternd einfach auch.
Voll ernüchternd. Werder verliert 1:3 gegen den FC Augsburg und bleibt wahrscheinlich trotzdem in der Liga, weil drei Mannschaften einfach noch schlechter sind.
Das ist doch super.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eingedeicht. Mit mir, Timo Strömer, und heute mal wieder mit Deichstube-Chefreporter Daniel Cortheus. Hi, moin Daniel, hast du Bock?
Absolut, ja, wie immer.
Ja, wie sieht's mit dem Trainer aus? Hat er Bock?
Hat Bock.
Cool, dann lass uns direkt loslegen. Wer da verliert, ich sagte es ja schon, 1:3 gegen den FC Augsburg, und es war kein gutes Spiel vom SV Werder Bremen. Gehst du da mit, Daniel?
Ja, es war ein fürchterliches Spiel vom SV Werder Bremen, weil man gerade nach den Wochen davor Derby-Sieg natürlich an allererster Stelle, dann sehr achtbarer Auftritt, punktentführt beim VfB Stuttgart, davon ausgegangen ist, Heimspiel gegen Augsburg, das ich in der Vorwoche ja schon gerettet hatte. Geiles Wetter, Stadion ausverkauft, Mannschaft in der Spur, das machen sie klar, da holen sie irgendwas, Sieg im besten Fall klar, aber zumindest einen Punkt, und du bist den nächsten großen Schritt an der Rettung dran. Sind sie nach diesem Spieltag in Summe, kommen wir ja gleich sicherlich noch zu, trotzdem, aber eben nicht aus eigener Hand und irgendwie vielleicht auch stimmig für diese verkorkste Werder-Saison, dass du es nicht drei Spieltage vor Schluss dann irgendwie mit einem Heimsieg eintütest, sondern es nochmal wieder den Dämpfer für alle Fans und Beobachter und auch für die Vereinsangehörigen selber natürlich gibt und man zumindest theoretisch jetzt auch am vorletzten Spieltag noch ein bisschen zittern muss.
Theoretisch. Es wurde gepfiffen zur Halbzeit. Das Spiel des SV Werder Bremen war energielos und das haben auch die Fans gesehen, fanden sie nicht cool. Es gab tatsächlich Pfiffe.
Ja, beim Schlusspfiff auch, allerdings nicht aus der Ostkurve. Da wurde zur Pause schon und nach dem Schlusspfiff dann auch relativ schnell mit positivem Support wieder dagegen gehalten. So gesehen, die aktive Fanszene steht da weiterhin hinter der Mannschaft. Der große Rest des Publikums hat seinen Unmut aber schon, wie ich finde, auch zu Recht kundgetan, weil der Auftritt ja sehr, sehr vieles von dem hat vermissen lassen, was du von einer Mannschaft im Abstiegskampf einfach sehen musst. Und eben zu Recht auch erwartest. Also ich habe es eben gesagt, die Auftritte vorher, Hamburg, Stuttgart waren okay. Und dann hast du gegen Augsburg ein Spiel, in das sie, wie ich finde, so die ersten 10, 15 Minuten eigentlich sogar ganz gut reinkommen, dominierend sind, dann dieses Gegentor kassieren und dann plötzlich völlig plan- und ideenlos anrennen. Und das, was du eben auch schon sagtest, irgendwie ja so einen Energieabfall wirklich verzeichnen. Und man in vielen Szenen dachte so, wieso fehlt denn da jetzt dieser halbe Meter? Na gut, kann mal sein, aber wieso da schon wieder und schon wieder? Und irgendwie hatte man schnell den Eindruck, ja, so die letzte Verbissenheit, so dieses letzte, wir wollen es heute klar machen, hat gefehlt. Und das ist in Bremen ja immer das Gute, das merkt dieses Publikum einfach super schnell. Also du hast auch andere Spiele, in denen Werder auch hinten liegt, da gibt es keine Pfiffe, weil das Publikum einfach sieht, ey, komm, die anderen sind besser. Wir probieren hier alles und das war gegen Augsburg nicht so, deswegen auch völlig zu Recht das Pfeifkonzert.
Ja, fragt man sich, wie kann das sein, haben wir auch den Trainer gefragt und der sagt das.
Ja, vielleicht ist es menschlich, dass man ein bisschen loslässt, wenn man sich etwas sicherer wähnt, aber ich glaube auch, die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass es nicht sinnvoll ist. Ich fand, dass diese Mannschaft einen großartigen Charakter hat. In dem Augenblick, wo sie wirklich richtig Druck aushalten musste gegen Heidenheim in Wolfsburg und zuletzt auch im Derby, hat sie funktioniert. Sie hat jetzt ein wenig geatmet. Sie hat sich vielleicht jetzt auch ein wenig leiten lassen, dass es auch jetzt ein Selbstläufer werden könnte. Aber das kann es dann nur, wenn wir sprachen ja gerade davon, diese Energie und auch die Qualität auf den Platz bringen.
Kann ich mir vorstellen, dass was dran ist, dass der Druck so ein bisschen abfällt vor diesem Spiel, nach dem 1:1 gegen den VfB Stuttgart und eben den Derby-Sieg eine Woche zuvor. Darf aber eigentlich nicht sein, dass du als professioneller Athlet das im Kopf nicht auf die Kette kriegst.
Nee, zum einen das und zum anderen muss man ja auch sagen, es ist ja ein Muster zu erkennen. Also wenn Daniel Thun anspricht in den Spielen gegen Wolfsburg, gegen den HSV, gegen Heidenheim davor noch, also wirklich diese Do-or-Die-Spiele,
ja,
da ist Werder da, da liefert die Mannschaft ab und kann einfach Siege einfahren und auch überzeugen. Aber wenn diese Situation nicht zwingend da ist, fällt die Leistung auch wieder runter. Und wenn man da eine Verbindung schafft, muss man sich natürlich schon fragen, bei all dem, wo man sagen kann, hey, das ist menschlich, ne, und alles keine Maschinen, verstehe ich. Aber trotzdem gehört es in dem Fall natürlich zur Professionalität dazu, zu sagen, so komm, heute genauso verbissen wie in der letzten Woche. Daniel Thun hat es ja dann auch direkt nach dem Spiel erklärt mit, naja, dann hast du einen Gegner, der tief hinten drin steht, die gehen dann in Führung, wir zu fehlerhaft, dann läufst du viel hinterher, dann 25 Grad, dann geht die Kraft irgendwann weg, läufst du noch mehr hinterher, weil noch mehr Fehler passieren. Also hat das so ein bisschen als Negativspirale aufgemacht. Kann sicherlich mal passieren, aber sollte in so einer Phase im Abstiegskampf nicht dabei sein. Denn wenn der Sonntag Werder Bremen nicht so enorm in die Karten spielt, wie er es getan hat, dann reden wir 2 Spieltage vor Saisonende ja wirklich wieder von 5 vor 12 und brennenden Bäumen und hast es nicht gesehen, weil dann wäre es nochmal richtig, richtig knapp geworden. So ist es auch noch nicht durch, aber es spricht sehr, sehr viel dafür, dass es am Ende gut ausgeht.
Du kannst vielleicht nicht jeden Tag deine 100% abrufen, aber die Prozent, die du an diesem Tag zur Verfügung hast, die solltest du abrufen können. Boah, Mindset-Dinge.
Ja, ich rechne das gerade im Kopf nach, aber ja, ergibt dann im Zweifel auch mal ein 1-3 gegen Augsburg. Nee, oder vielleicht halt nicht, wenn du an deine Grenze kommst. Aber gegen Augsburg war das nicht der Fall. Und das haben sie hinterher ja auch alle, die Spieler, die Verantwortlichen sowieso, selbstkritisch festgehalten. Das ist dann zwar natürlich das Mindeste, was du tun kannst nach so einem Spiel, aber auch das ist ja schon mal gut, dass da keiner anfängt zu beschönigen und sagt, ach wieso, eigentlich habe ich uns gut gesehen, wir haben nur Pech gehabt. Nee, war keine gute Leistung. Erster Matchball versemmelt. 2 weitere werden definitiv folgen an den kommenden 2 Spieltagen und einer davon muss rein. Plus, selbst wenn das nicht klappt, hast du ja auch immer noch die Gelegenheit oder die Möglichkeit, dass die Konkurrenz weiter patzt und es dann auch so reicht.
Ja, vielleicht kann der SV Werder Bremen 2 Matchbälle auch einfach liegen lassen, weil am Ende 32 Punkte reichen. Wir haben das in der letzten Woche ja alles durchgetippt. Da sah das ja schon gut aus und vielleicht bleibt es auch einfach dabei.
Ja, und ganz wichtig ist, nach dem 32. Spieltag steht immerhin fest, direkt absteigen geht nicht mehr. Wolfsburg und St. Pauli sind beide 6 Punkte zurück. Die ließen sich zwar in den letzten 2 Spieltagen noch aufholen, aber eben nicht von beiden Mannschaften, weil die am letzten Spieltag noch gegeneinander spielen. Das heißt, im Worst Case rutscht Werder noch auf den Relegationsplatz ab. Direkt runter geht's definitiv nicht.
Direkter Abstieg vom Tisch. Geil, Mann, freuen wir uns riesig, sieht man uns bestimmt auch
an. Teilsaisonziel souverän, vorzeitig eingetütet. Jetzt hast du noch entspannt 2 Spieltage Zeit, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen und souverän als 15. ins Ziel zu laufen. Und dann sind wir doch alle glücklich.
Wow, das ist doch mal ein Plan. Das Spiel des SV Werder Bremen bleibt aber ernüchternd, wie der Trainer sagt. Dagegen können wir hier aber etwas tun. Daniel, ich präsentiere das Gedeck. Wir können das natürlich auch einfach lassen.
Fände ich fahrlässig.
Ich auch. Und deswegen lassen wir es nicht.
Vielen Dank.
So, 1 für dich. Achso, vielleicht muss ich auch mal aufmachen, ne? Sonst wird es schwierig. Hier, das für dich.
Oh, vielen Dank.
Und das für mich. Darf ich bitten, Kurt?
Aber Säcke, Prost.
Mhm.
Ja, das schmeckt wirklich nach Rettung.
Das Rettungsbier?
Ja, das Rettungsbier.
So, die kurzen.
Oh, wir sind doch schon gerettet. Also schmeckt zumindest danach so schön.
Ah, oh, streng. Riecht ja, streng. Streng.
Weiß ich auch nicht. Wer füllt die Dinger eigentlich immer auf? Wenn ich hier reinkomme, stehen die hier immer schon.
Das ist 40 köpfige Teams.
Ja.
Wohl sein.
Prost.
Oh. Habe ich nochmal geklopft? Warum? Weiß kein Mensch. Egal. Stell einfach weg.
Wenn schon vom runterschlucken.
Ich nehme das ab. Oh. Ah, haben wir das auch erledigt. Oh, Junge, Junge. So, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal auf eure Tabelle, wa?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Wir aber sehr wohl. Markus, anfangen. Do your magic. Tu es.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Wir gucken natürlich auf die Tabelle. Oder, Trainer?
Das war bei meinen Vorgängern so und das wird auch bei mir so bleiben.
Ganz genau. Und wir sehen den SV Werder Bremen auf Platz 15 mit noch immer, wem wundert's, 32 Punkten. Auf Platz 16 jetzt der VfL Wolfsburg mit 26 Zählern. Heißt, es sind 6 Punkte Vorsprung. Werder hat ein Torverhältnis von minus 20. Wolfsburg aber noch schlechter, minus 25 auf Platz 17, der FC St. Pauli mit ebenfalls 26 Zählern. Schlusslicht Heidenheim hat 23 Punkte. So, ich muss euch hier einen Zahn ziehen. Europa wird nichts mehr.
Oh, ja. Der große Downer.
Mhm, aber nächste Saison, oder Trainer?
Also da möchte ich nichts ausschließen, aber kann sicherlich hier auch noch keine Versprechungen abgeben.
Das klingt für mich ausreichend optimistisch. Don't stop believing. Dann eben in der nächsten Saison die große Europareise des SV Werder Bremen. Gehen wir hier dann wieder an. Heute tatsächlich nicht. Denn wichtiger ist, wie kann Werder jetzt doch noch absteigen? Das wirst du uns jetzt erzählen.
Ja, geht tatsächlich noch. Voraussetzung dafür ist erstmal beide Spiele, also erst Hoffenheim, dann Dortmund, verlieren. Mhm. Ein einziger Punkt reicht zur Rettung. Mhm. Sollten sie beide Spiele verlieren, erst in Hoffenheim und dann in Dortmund, müsste entweder Wolfsburg oder St. Pauli seine letzten beiden Spiele gewinnen. Hatten wir vorhin schon kurz, beide können das nicht schaffen, weil sie noch gegeneinander spielen. Mhm. Wolfsburg spielt jetzt am kommenden Spieltag gegen die Bayern, St. Pauli gegen RB Leipzig. Also sehr wahrscheinlich kann Werder sogar in Hoffenheim leer ausgehen und ist nächsten Spieltag schon gerettet. Aber das Szenario, Werder verliert zweimal und sagen wir beispielsweise, Wolfsburg gewinnt gegen die Bayern und gewinnt am letzten Spieltag gegen St. Pauli. Dann könnten die eine Punktgleichheit herstellen. Torverhältnis hast du gerade schon angesprochen. Holen die zusätzlich dazu noch die minus 5 Tore im Torverhältnis auf, dann könnte Werder noch auf den Relegationsplatz rutschen. Also du merkst schon sehr, sehr viel Wenn und Dann. Und es ist eine halbwegs entspannte Ausgangslage für Werder Bremen. Aber wir haben vorhin mit Clemens Fritz gesprochen, der natürlich gestern auch mitbekommen hat, Wolfsburg lässt noch spät 2 Punkte liegen in Freiburg. Mhm. Und da war so gar nichts von Erleichterung oder boah, puh, das sieht nach einem blauen Auge aus zu spüren. Der war eher maximal angefressen noch wegen der eigenen Leistung gegen Augsburg und sagte sowas wie, also wenn sich hier auch nur einer ansatzweise sicher fühlt vor dem Hoffenheim-Spiel, dann kriegt er was zu hören. Diesen einen Punkt, den brauchen wir noch, um uns selbst über die Ziellinie zu schubsen. Und alles andere wäre auch fahrlässig und nicht gerechtfertigt, wenn sich jetzt in irgendeiner Weise am Osterdeich Zufriedenheit einstellt. Ich glaube auch, selbst in dem Moment, wo du gerettet bist, hast du diesen Erleichterungsboost, freust dich kurz, klatscht dich ab. Aber wenn du dann wieder zu dir kommst, wirst du merken, ey, was für ein Scheißjahr. Und dann wird es ein spannender Sommer. Und ja, wir werden intensiv beobachten, was dann in und um den Verein herum alles passiert.
Ganz wichtig, nächstes Ziel, bloß nicht abschießen lassen, wegen des Torverhältnisses. Nicht abschießen lassen, lieber SV Werder Bremen, ganz, ganz wichtig. Und dann, ich will das hier nicht verhexen, gehe ich trotzdem davon aus, dass 32 Punkte am Ende reichen werden. Aber noch ist das eben nicht durch, sind wir uns ja einig. So, wir kommen zu den User-Fragen. Jingle, Feuer frei.
Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges, das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User fragen Loser.
Geht los mit i-m-markomania. Ist das Deichstube-Team auch froh, wenn diese Grottensaison endlich vorbei ist?
Ja, so wie jedes Jahr, unabhängig ob Grottensaison ja oder nein, weil dann kehrt auch bei uns allmählich die Urlaubszeit ein.
Gehst nicht gerne zur Arbeit? Mal macht jetzt hier keinen Spaß?
Raus hier aus dem Werk, aus der Tretmühle, Knochenmühle,
aus der Factory.
Nee, wunderbar. Aber nee, irgendwann mal nicht jeden Tag das 40-köpfige Team hier irgendwie Schnaps einschenken zu sehen und so. Das ist dann schon ganz gut. Und grundsätzlich muss man schon sagen, natürlich macht auch uns in der Berichterstattung ein Jahr mehr Spaß, wenn Werder Bremen um etwas spielt und nicht nur gegen etwas. Also wenn ich mich an die vergangenen beiden Saisons erinnere, wo du bis kurz vor Schluss diesen Spannungsbogen hattest, schaffen sie Europa, schaffen sie es nicht. Das ist eine andere Anspannung und ein anderes Arbeiten, als wenn es wirklich nur ums reine Überleben in der Bundesliga geht. Und ja, für uns als Deichstube natürlich auch den guten Ausgang der Saison vorausgesetzt, maximal geiler nächstes Jahr weiterhin über einen Fußball-Bundesligisten zu berichten, als, so wie wir es ja auch schon eine Saison hatten, über einen Zweitligisten. Also von daher 2 Spiele, alles manierlich zu Ende bringen, Klasse halten, Urlaub.
Ja, ich weiß auch, wie das ist. 2 Wochen nach Saisonende sitzt man da und denkt sich, was mache ich denn den ganzen Tag, wenn ich mich nicht mit dem SV Werder Bremen Fußball beschäftige?
So wird es sein, ja.
Und dann vermissen wir das. Dann vermissen wir diesen Druck auch. Und wir vermissen aber nicht solche Spiele wie gegen FC St. Pauli. Das war mein persönlicher Tiefpunkt sportlich in dieser Saison. Egal, Haken dran.
Ich mache einen Haken dran.
Meckernde unterstrich Pflanzen. Ich kann nicht mehr. Bin irgendwie raus aus der Saison. Wie motiviert ihr die Fans, die letzten Spiele Werder begleiten müssen, / dürfen? Gar nicht.
Genau, sagt es ab. Bleibt zu Hause.
Geht da nicht hin.
Verbringt die Wochenenden sinnvoller. Guckt euch das auch nicht an.
Aushalten. Einfach nur noch aushalten. 2 Spieltage. Und dann,
ich habe das wirklich mal kurz off-topic, wobei so off-topic gar nicht, ich habe das an einem freien Wochenende mal probiert, dass ich gedacht habe, so, nee, komm, heute ist Familienzeit und ich will von Werder gar nichts wissen. Ich gucke keine Ergebnisse an. Ich weiß ja, wann die spielen, wann das in etwa zu Ende ist. Mach Push-Nachrichten, alles aus, Handy am besten ganz weg. Hat überhaupt nicht geklappt, weil sich innerlich so ein, ey, nee, komm, wie steht's da wohl? Und zeitgleich passiert das. Also es ist sehr, sehr schwer, das komplett auszublenden. Muss aber ja auch keiner, weil, um auf die Frage zurückzukommen, Motivation vor den letzten beiden Spieltagen geht ja noch um was. Dieser eine Punkt muss noch irgendwie her, damit man am Ende wenigstens sagen kann, man hat es aus eigener Kraft geschafft. Mhm. Völlig egal, was St. Pauli, was Wolfsburg gemacht haben. Du willst am Ende ja nicht als Werder-Fan, auch wenn es im Ergebnis vielleicht egal sein mag, aber die Rettung feiern, weil die anderen so schlecht waren.
Weil drei Mannschaften schlechter sind.
Sondern weil du vielleicht selbst auch dazu beigetragen hast, diesen letzten Schritt über die Ziellinie zu machen. Und von daher geht noch um einen wichtigen Punkt, mindestens gegen Hoffenheim und oder Dortmund. Und das muss für jeden Fan Motivation genug sein.
Werder Bremen, die Besten der Schlechten.
Ja, vielleicht. Könnte man machen. Demnächst in ihren Filmspielhäusern.
Ja.
Filmspielhäusern, sagt man das so?
Ja, kann man so sagen.
Kinos, meinte ich.
Ja, Kino, besser. Vielleicht. Unterstrich Akwe. Warum lernt man nicht aus den schlechten Auftritten mit einer Dreier-Fünferkette und versucht es immer wieder? Zumal man weiß, dass Augsburg auf Konter setzt. Beschäftigt viele da draußen und ich gehe bei der Frage mit. Viererkette hat doch funktioniert. Was soll das denn immer wieder?
Dreierkette hat auch funktioniert, zumindest in Stuttgart. Da ist der taktische Kniff aufgegangen, weil Thune gesagt hat, dieses 3-4-2-1, was die Stuttgarter spielen, das spiegel ich. Weil Stuttgart einfach eine Wahnsinns-Offensivpower hat. Marco Friedl zudem noch ausgefallen für das Spiel. Das hat hingehauen, hat Stuttgart auf jeden Fall überrascht, irritiert und dafür gesorgt oder dazu beigetragen, dass Werder da einen Punkt entführen konnte. Mhm. Dass er vor dem Augsburg-Spiel dabei geblieben ist bei der Dreierkette, hat mich auch überrascht, weil dieses den Gegner spiegeln eigentlich ja eine Vorgehensweise ist, die du gegen überlegene Teams anwendest oder Teams, die offensiv deutlich stärker sind. Und wenn du das Nordderby als Blaupause nimmst, auch 3-4-2-1 der HSV, da hat Werder mit Viererkette gespielt, sogar Erfolg gehabt zu Hause. Dann kommt Augsburg, die sind defensiv sehr kompakt, sind jetzt aber auch nicht die Überoffensive der Liga. Hat mich auch erstaunt, dass er das beibehalten hat. Ja, am Ende ist das immer die Frage, hat das den entscheidenden Ausschlag für die Niederlage gegeben oder sprechen wir da wirklich eher über Themen wie Entschlossenheit, Intensität, fehlende Energie, was wir vorhin schon hatten. Auffällig bleibt aber der Eindruck und ich glaube, wenn man sich das raussucht, lässt sich das auch mit Zahlen belegen, dass der SV Werder Bremen mit Viererkette einen deutlich besseren Punkteschnitt und gefestigteren Eindruck vorweist als mit Dreierkette.
Vielleicht. Ja, wären wir jetzt fachlich ein bisschen weiter, hätten wir das natürlich längst nachgeguckt, du hast 40-köpfige Team und würden diese Zahlen jetzt präsentieren. Haben wir aber nicht.
Nein.
So. Juice2608, mein Take, wir spielen die Dreierkette immer dann, wenn viele Innenverteidiger fit sind. Die haben alle Stammplatzansprüche und da will Thune möglichst viele spielen lassen. Mit dem Gegner hat das null zu tun. Gleiche Fehler wie Steffen. Fühle ich auch ein bisschen. Also man kann schon davon ausgehen, dass der Trainer Leute wie Friedl, wenn er die fit einsatzbereit hat, auch spielen lassen will.
Das glaube ich ja, das will er, aber das darf ja kein Argument für ihn sein, zu sagen, dann baue ich hinten alles systematisch um, wenn er denn, und das klingt ja bei der Frage durch, genau weiß, eigentlich wäre es mit Viererkette besser. Am Ende muss der sich nicht daran messen lassen, welche Spieler er wie oft hat spielen lassen, sondern wie viele Punkte der holt. Und deswegen wählt er auch das System so aus, wie es in seinen Augen die höchste Wahrscheinlichkeit auf Erfolg verspricht.
Ja, aber vielleicht ist es ja so, dass er die individuelle Qualität der Spieler höher bewertet als eben die Systemfrage. Und sagt, ich will die Leute auf dem Platz haben und davon erhoffe ich mir natürlich mehr Ertrag, als wenn ich mit einer Viererkette spiele, aber dafür womöglich einen meiner Stamm-Innenverteidiger rauslassen muss. Macht das Sinn?
Ja, aber dann musst du dir ja auch angucken, wie hat es bisher geklappt mit Dreier- bzw. Fünferkette und wenn die Erfahrungen da so sind, wie sie bei Werder in dieser Saison eben sind, nämlich mehrheitlich nicht gut, finde ich, darf das Argument sich nicht durchsetzen. Und wenn du eine Viererkette hast, die hinten funktioniert, klar, ist das ein Luxusproblem. Amos Pieper ist super zurückgekommen in dieser Saison, spielt wirklich eine gute Serie. Dann hast du mit Koulibaly und Friedl zwei Linksfüßer. Der eine ist dein Kapitän, der andere ist dein Goldjunge, so den du natürlich auch nicht auf der Bank versauern lassen willst, weil er es auch sportlich natürlich gut macht. Das ist nicht einfach. Horst Steffen hat ja damals, für die, die sich daran erinnern, den Move gewählt zu sagen, ach, dann spielt Marco Friedl als Linksverteidiger. Mhm. Das hat weder sportlich gut funktioniert und klimatisch dann doch für ziemliche Verstimmungen intern gesorgt. Ja, klar kann da die Dreierkette so eine Möglichkeit sein zu sagen, ich stelle alle zufrieden, weil die alle auf dem Platz stehen können. Aber letzten Endes musst du als Trainer einfach sagen, hey, wenn ich mit diesem System Erfolg habe, dann ist halt für einen kein Platz Und dann muss ich entscheiden, Eindrücke Trainingswoche, Eindrücke letzte Spiele, wer da rausrutscht und wer nicht. Und ich bin gespannt, wie es jetzt auswärts in Hoffenheim angeht.
Tatsächlich nicht ganz einfach. Wir haben ja jemanden, der sich mit Fußballtaktik bestens auskennt und zum erweiterten Deichstube-Team gehört. Tobias Escher, Taktikexperte, Taktikfuchs. Und der hat das hier getwittert. Geäxt, ich weiß nicht, wie sagt man das heutzutage? Werder-Saison aus Taktiksicht. Werder spielt Viererkette, Werder punktet. Trainer erklärt, dass Fünfer- oder Viererkette egal sei. Werder spielt Fünferkette, Werder verliert. Werder spielt wieder Viererkette, Werder punktet. Trainer erklärt, dass Fünfer- oder Viererkette egal sei.
Ja, müsste ich mir in Ruhe nochmal angucken, aber könnte ein Muster drin stecken.
In unterstrich Jogginghose, hat Tune irgendwas verbessert?
Schon fast eine polemische Frage, finde ich.
Ja, aber was man ihm wirklich zusprechen muss, ist, wenn wir uns daran erinnern, in welcher Situation er die Mannschaft übernommen hat und was er dann auch für einen Start mit dieser Mannschaft, mit dieser komplett verunsicherten Mannschaft hingelegt hat, ersten drei Spiele verloren, da muss man schon sagen, dass Stand heute es ihm gelungen ist, einen Grundsatz an Stabilität und, so wie er es selber ja auch immer ausdrückt, an Haltung in dieses Team zu bringen. Rein fußballerisch sieht das keinesfalls besser aus, als es unter Horst Steffen ausgesehen hat. So ehrlich muss man auch sein. Also was so die Spielidee oder so fußballerische Feinheiten angeht, ist Werder in dieser Saison überhaupt nicht vorangekommen. Aber für Tune ging es eben nur noch darum zu sagen, okay, wir müssen über dem Strich bleiben. Und dann geht es eben um andere Dinge als als die spielerische Weiterentwicklung, sondern da geht es ums Überleben. Und Stand heute, zwei Spieltage vor Saisonende, wird er diesen Auftrag erfüllen. Er wird Werder Bremen in der Bundesliga halten. Damit hat er seine Rettungsmission erfolgreich abgeschlossen. Und dann darf man gespannt sein, und das bin ich persönlich sehr, wie er im Sommer mit einer Vorbereitung im Rücken, mit deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten, als er sie jetzt hatte, diese Mannschaft, diesen Kader in Absprache mit der sportlichen Führung zusammenbastelt, um was dann im nächsten Jahr möglich ist. Denn dann ist natürlich der Maßstab an Daniel Tune auch ein anderer als der, den man jetzt anlegt. Und für den jetzigen Zeitpunkt nochmal zwei Spieltage vor Saisonende erfüllt er die Vorgaben.
Jona unterstrich Roosters. Warum wird nie ein Doppelsturm ausprobiert? Wir haben die ganze Saison ein Problem vor dem Tor und mit Milosevic und Musa zwei gute Stürmer, die gut zusammenpassen. Ich sehe Milosevic sowieso eher als falsche Neun und man könnte es wie früher mit Duxch und Füllkrug machen.
Ja, spannende Idee. Müsste man gucken, wie das drumherum sich dann so gestaltet. Wahrscheinlich berührt man dann früher oder später auch den Punkt, den du eben hattest. Dann muss irgendeiner rausrutschen, den du im Mittelfeld aber zwingend auf dem Platz haben willst. Gerade bei dem genannten Beispiel Musa Milosevic als Doppelsturm, die sind mir dann doch als Spielertypen zu ähnlich, weil ich sehe Milosevic schon, ja, vielleicht als spielstärkeren Neuner als Musa, aber letzten Endes doch als Neuner, als einer, der Bälle festmacht, der Bälle ablegt. Da ist Musa auch zu sehen. Und der, darf man auch nicht vergessen, spielt sein erstes Profijahr, also dem wirklich eine tragende Rolle vorne im Angriff zuzuschreiben, kommt zu früh. Und am Ende ist auch das etwas, eben haben wir es auf Tune und dessen Art des Fußballs oder dessen Art der Amtsführung bisher dargelegt, erklärt. Das kannst du aber auf den Sturm genauso sehr machen. Es geht einfach auch nur noch darum, aus dem, was da ist, das Beste rauszuholen. Und die Fehler in Sachen Offensive, in Sachen Planung der Offensive sind im vergangenen Sommer passiert. Das haben wir hier ja auch hinlänglich besprochen. Boniface kaputt, Top noch nicht so weit. Dann auch holst kaputt du jetzt. Ja, leider auch kaputt, genau. Dann holst du Milosevic als letzte Patrone sozusagen im Winter, der dann immerhin jetzt schon ein paar Tore gemacht hat. Musste aber immer wieder hin und her gucken und flicken. Dann ist wieder einer verletzt. Also der Sturm von Werder ist ein einziges Flickwerk in dieser Saison. Und mit Sicherheit der Mannschaftsteil, der am allermeisten enttäuscht hat und wahrscheinlich auch, ohne da einzelnen Spielern die Schuld zuzuschieben, aber eine der Hauptursachen dafür ist, dass die Mannschaft da steht, wo sie jetzt steht.
Yo, unterstrich Rocket 3. Milosevic überzeugt mich bisher so gar nicht. Nächste Saison vielleicht auf Musa und einen neuen Stürmer setzen. Hoffentlich wird im Sommer das Team ordentlich geändert. Man merkt, dass die Spieler fast alle in ihrer Entwicklung stagnieren. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was ich von Milosevic halten soll. Ich würde auch fast dazu tendieren. Ja, war jetzt ein Versuch. Hat nicht voll eingeschlagen, der Mann. Dann eben zur nächsten Saison was anderes ausprobieren. Und bei was anderes ausprobieren ist man dann natürlich schnell bei Musa, der mir auch wieder gegen Augsburg sehr, sehr gut gefallen hat. das ist schon echt eine Granate, der macht Spaß. Da habe ich sehr viel Fantasie, dass das wirklich ein richtig geiler Stürmer wird und dann irgendwann für 50 plus Millionen auf die Insel verkauft wird.
Mag sein. die Fantasie, dass er sich bei Werder in der kommenden Saison mehr Spielzeit verschafft als aktuell, habe ich auch, weil er wirklich sehr spannender Spielertyp ist. Alleine durch die Kombination aus Art, wie er spielt, Statur, hat jetzt ja auch schon 2 Tore gemacht, von denen das 2. dann leider nicht gezählt hat. Aber der ist da, der meldet sich an und meldet auch Ansprüche an mit seinen Leistungen und der wird in der kommenden Saison absolut eine Rolle spielen, eine größere Rolle spielen, als er es in der laufenden Spielzeit tut. Allerdings nicht als der Stürmer Nummer 1 oder als der Heilsbringer, denn das wäre viel zu riskant. Was mit Milosevic passiert, muss man abwarten. Werder würde ihn gerne behalten. Stuttgart, nach allem, was so in Erfahrung zu bringen ist, durchaus bereit, den ein Jahr in Bremen zu lassen. Womöglich jetzt sogar doch mit Kaufoptionen, weil die eben ihre eigene Offensive angucken und sagen, brauchen wir nicht, können wir gerne Werder überlassen. Da werden Gespräche geführt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Werder den noch ein Jahr mitnimmt und sagt, komm, mit einer richtigen Vorbereitung und nicht vergessen, der war lange verletzt am Rücken, schleppt das immer noch ein bisschen mit sich rum, hat immerhin, wie viel, 3 Tore gemacht, also einen erfolgreicheren Mittelstürmer hat Werder nicht als ihn, der nicht mal das ganze Jahr über da ist. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man den noch ein Jahr mitnimmt, aber dann brauchst du trotzdem frische Leute für den Sturm, denn du darfst auf keinen Fall den gleichen Fehler wie im vergangenen Jahr machen und diese zentrale Position im Kader so zu besetzen, dass sie im Grunde von Tag 1 an eine Baustelle ist. Also da muss eine Lösung her, die deutlich nachhaltiger und ertragreicher ist als alles das, was Werder da in dieser Saison aufbieten konnte.
Vielleicht spielt Salim Musa da ja doch noch eine gewichtige Rolle, als man das jetzt annehmen kann. Das sagt Daniel Thune über Musa.
Salim ist halt von seiner Physis her dann sehr ähnlich zu Jovan, das hatte ich ja auch gesagt. Das war der Grund, warum auch die Kadernominierung dann stattgefunden hat. Und ich glaube, er braucht immer noch seine Zeit. Er muss sicherlich auch Abläufe erkennen. Die letzten Auftritte waren dann vielleicht auch nicht so, dass er sofort wieder mehr bekommen sollte, musste, konnte. Und das gestern war wieder ein Fingerzeig. Also das, was Sie gesagt haben, er hat sich angemeldet mit dem Tor und war sehr nah dran. Leider die Abseitsposition von Olli Demann vorher. Und ihm gehört die Zukunft und deswegen müssen wir schauen, was in der nächsten Woche auch gegen Hoffenheim das Beste sein kann.
Ihm gehört die Zukunft. Ja, habe ich ja gesagt.
Ja, eigentlich 1:1, das hast du gesagt. Die Frage ist nur, wann diese Zukunft beginnt. Wäre schön, wenn das nächste Saison soweit ist, aber ich glaube, dass er vielleicht im nächsten Jahr so als weiterhin Stürmer Nummer 3 irgendwie in Lauerstellung ist und da seine Chance nutzt. Aber brauchst du auch erstmal 2, die nachweislich besser sind. Vielleicht geht doch mehr.
Und damit sind wir beim Gerücht um eine Rückkehr von Niklas Füllkrug. Wie sieht's denn da aus?
Niklas Füllkrug braucht einen neuen Verein für den Sommer, weil die AC Mailand die Kaufoption nicht ziehen wird, die sie von West Ham United zugesprochen bekommen hat. West Ham United möchte Niklas Füllkrug abgeben im Sommer. Es ist zu hören, dass sie auch bereit sind, den, ich will nicht sagen zu verschenken, aber zu einem sehr, sehr günstigen Kurs ziehen zu lassen, weil sie ihren Kader auf der Position neu aufstellen wollen. Das könnte Werder Bremen natürlich ins Spiel bringen und so einen Füllkrug-Transfer von der Ablöse her stemmbar machen. Ich weiß, dass der Name im Weserstadion diskutiert wird, was auch, wenn man ehrlich ist, keine allzu große Überraschung ist. Im Winter gab es schon Kontakt zwischen Füllkrug und Werder als eine Ausleihe bis zum Sommer im Raum stand, dann ist die Wahl eben auf Mailand gefallen und Werder war raus. Jetzt haben wir im Sommer aber natürlich andere Voraussetzungen. Es geht um einen festen Transfer und ich sagte eben, okay, vielleicht ist der günstig von West Ham zu kriegen. Er verdient aber natürlich inzwischen in Sphären, die bei Werder Bremen nicht zu verdienen sind. Das heißt, da müsste schon einiges zusammenkommen. Also Fülles unbändiger Wunsch, nochmal für Werder zu spielen. Werders Bereitschaft zu sagen, wir gehen das Risiko ein, was damit ja auch verbunden ist, weil der ist verletzungsanfällig, das ist auch nicht mehr der jüngste Spieler. Und dann eben auch das Entgegenkommen des Spielers in finanzieller Sicht. Ich bin mir sehr sicher, dass beide Seiten miteinander sprechen und das ausloten werden. Und am Ende wird die Entscheidung bzw. der Ball erstmal im Feld von Niklas Füllkrug liegen, weil wenn der natürlich Alternativen hat und kann für das Dreifache an Geld in die USA gehen und dann nochmal 2 Jahre Abenteuer machen, weiß ich nicht, wie gut Werders Karten sind. Aber Werder prüft das und ausgeschlossen ist es nicht.
Würdest du ihn zurückholen?
Wenn das wirtschaftlich passt und er fit ist, würde ich es machen. Dann aber, ganz wichtige Einschränkung, nicht wie im vergangenen Jahr mit einem großen Namen Boniface und den als volle Hoffnung, sondern dann würde ich ihn dazunehmen und sagen, wir haben Salim Musa haben wir gerade gehabt, den haben wir als jungen Herausforderer, wir haben vielleicht Milosevic, holen am besten aber auch nur einen oder du holst Milosevic nicht und holst einen anderen und du nimmst Niklas Füllkrug als dritten Stürmer dazu, der dann meinetwegen jedes Spiel machen kann und für Werder ja dann kein Duo mehr hat, aber wieder zum hässlichen Vogel wird, würden sich alle hier in Bremen wünschen, aber sich nur darauf zu verlassen wäre zu riskant, weil ja bei allen sportlichen Qualitäten, die Niklas Füllkrug ja fraglos hat, trotzdem ist auch das immer ein Kandidat, der in der Vorbereitung sich irgendwas zuzieht und dir ein halbes Jahr ausfällt und dann stehst du an dem gleichen Punkt wie in dieser Saison und das musst du tunlichst verhindern.
Hm. Die Werder-Romantik in mir sagt, unbedingt machen, die Vernunft sagt, vielleicht lieber lassen und einen Haken dran machen. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, den ganzen Bums hier abzumoderieren. Lasst bitte die fetten 5-Sterne-Bewertungen da. Wir sind bei Spotify, dieser Apple Podcasts, YouTube, Instagram, X. 5 Sterne only. Alles andere wird gelöscht. Keke, wie war's für dich heute?
Ja, war scheiße. Macht keinen Spaß. Brauche ich nicht wieder.
Frech. Aber gut, wir kennen das ja nicht anders. Bitte gesund werden, Keke top. Und dann bessere Laune.
Den haben wir bei der Stürmeraufzählung eben auch komplett unterschlagen. Nicht böse gemeint, weil er gerade verletzt ist und meine im März Kreuzbandriss. Vorbereitung dürfte eng werden für ihn, Saisonstart demnach auch. Also der kommt dann natürlich auch noch mit in die Sturmverlosung rein, sicherlich mit etwas Rückstand von hinten. Aber wer weiß das? Vielleicht gibt ja diesen Spruch, aus Verletzungen stärker zurückkommen, ist Keke top im nächsten Jahr. Dann endlich dieses Jahr, wirklich ja mit vielen Auf und Abs, auch schon vor der Verletzung, ein Faktor für den Werder-Sturm.
Es wäre dem SV Werder und Keke top zu wünschen. Daniel, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern.
Haben wir Spaß gemacht?
Ja, echt?
Ja, meistens.
Naja, dann immerhin.
Hin und wieder. Ja. Dann sehen wir uns und hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin.
Stabil bleiben.
Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.